SWR 2 Forum.
Denkmalsturz. Was bleibt von Martin Heidegger? Am Mikrofon Eckart Blum. Der weltberühmte Philosoph Martin Heidegger war überzeugter Nazi und Antisemit. Diese Erkenntnis aus Heideggers ersten Denktagebüchern von 1931 bis 1941, den schwarzen Heften, hat viele schockiert. Jetzt sind auch die schwarzen Hefte der ersten Nachkriegsjahre bis 1948 erschienen. Und sie bestätigen das Versagen des Philosophen im schlimmsten Abschnitt der deutschen Geschichte. Ist das Denkmal Heidegger nun gestürzt? In seiner Heimatstadt Meßkirch ist er immer noch Ehrenbürger, das Gymnasium trägt seinen Namen. Dagegen will die Universität Freiburg ihren Heidegger-Lehrstuhl umwidmen und herabstufen. Aber sollte jetzt nicht genau dort sein Erbe kritisch erforscht werden? Darüber diskutieren wir heute im SWR 2 Forum. Professor Axel Honneth ist Philosoph, er leitet das Institut für Sozialforschung an der Universität Frankfurt. Nach 1945 kam die Wahrheit über die KZs, über den Massenmord an den Juden, über die Gaskammern von Auschwitz heraus. Viele Deutsche waren bestürzt. Heidegger aber schreibt in seinen schwarzen Heften nichts dazu, so als würde es ihn gar nicht berühren. Herr Honneth, das ist doch ein schockierender Befund, oder?
Ja, ganz ohne Frage. Ich muss sagen, ich hatte zu Beginn gar keine große Lust, mich mit dieser zweiten Folge der Schwarzen Hefte noch zu beschäftigen. Man war ja auf alles eigentlich schon vorbereitet. Also man war durch die Rektoratsrede, durch die Schriften darüber informiert, dass er glühender Verfechter des Nationalsozialismus war zu Beginn. Man war durch den Briefwechsel mit seiner Frau informiert darüber, dass er tiefer Antisemit war, von sehr früh an, viel früher natürlich, als man lange Zeit gedacht hatte. Ich war nicht darauf vorbereitet, hier nochmal mit einer ganz anderen Form der Abgründigkeit seines eigenen politischen Denkens konfrontiert zu sein. Nach der Lektüre stellt sich das alles anders dar. Ich bin da irgendwie bestürzt darüber, wie Heidegger hier so hinübergleitet in eine Art von Warnsystem, das Ausmaße annimmt, das an seiner Zurechnungsfähigkeit in dieser Zeitphase eigentlich eher zweifeln lässt. Da wird der gerade niedergeschlagene Nationalsozialismus, die Maßnahmen der Alliierten zur Re-Education, die Beschäftigung mit der Shoah, das alles wird herabgestuft, im Grunde genommen zu kleinen Episoden im seinsgeschichtlichen Geschehen, in dem nun wiederum eher Heidegger der eigentliche Künder ist, dem durch all diese Vorgänge Unrecht geschehen ist. Ich glaube, ein Psychoanalytiker hätte ein großartiges Betätigungsfeld hier, und zu prüfen, zu analysieren, was hier eigentlich vor sich geht, an Leugnung, an Abwehr. Das wäre so eine psychoanalytische Sicht. Nimmt man den Philosophen, also nicht die Person, sondern den Philosophen, so stellen sich natürlich noch einmal ganz andere Fragen, wozu eigentlich die seinsgeschichtliche Denken, zu dem Heidegger sich ja dann durchgerungen hatte, nach der Abkehr von Sein und Zeit, seinem Frühwerk, wozu dieses seinsgeschichtliche Denken eigentlich führt.
Die Philosophin Marion Heinz ist Professorin an der Universität Siegen. Frau Heinz, nach Ihrer Lektüre von Heideggers schwarzen Heften der ersten Nachkriegsjahre, welchen Befund stellen Sie?
Ja, in der Tat ist hier ein Muster erkennbar, das dazu dient, Heidegger vollkommen abzuschirmen, ihn jegliche Realität verleugnen zu lassen und vor allen Dingen ihn vor der Schuldfrage zu sichern und ihm damit auch jegliche Übernahme von Verantwortung zu ersparen. Das Muster ist eben so, dass das eigentliche Weltgeschehen, die auch von ihm selbst sogenannte Weltkatastrophe, von ihm selbst bezeichnet wird als bloße Kulisse, als Kulisse, hinter der sich das eigentliche Geschehen, nämlich die schon angesprochene Seinsgeschichte, vollzieht. Und mit dieser radikalen Diskrepanz zwischen einer ins Illusorische abdriftenden Realität und der eigentlichen Wirklichkeit, die nämlich von dem Denker Martin Heidegger allein erkannt werden kann, ist das ganze Muster, das in den schwarzen Heften nach 1945 erkennbar wird, schon benannt.
Mein dritter Gast ist der Medienforscher, Filmemacher und Publizist Dr. Lutz Hachmeister. 1945 steht für das Kriegsende, für das Ende des Holocaust, für die Befreiung von der NS-Herrschaft, für einen demokratischen Neuanfang. Herr Hachmeister, wie hat Heidegger diese Zäsur kommentiert?
Es gibt ja zunächst die hübsche Episode, dass Heidegger mit der philosophischen Fakultät auf Burg Wildenstein sitzt und einfach weiterlehrt. Das heißt, der Krieg ist zu Ende, die Franzosen marschieren in Freiburg ein. Aber diese Professoren sitzen da mit rund 30 Studentinnen, Studenten waren nicht mehr so viele da, und lesen weiter Kant und Hegel und Platon. Und er steigt dann erst so 4 bis 6 Wochen später herab und gesellt sich wieder zu seiner Frau in diesem berühmten Haus am Rötebuck in Freiburg. Das ist für mich eine sehr symbolische Episode. Also er nimmt eigentlich die Welt, abgesehen von bestimmten ziemlich trivialen politischen Analysen, eher nur geistesgeschichtlich und solipsistisch wahr. Also er bezieht sie radikal auf sich selbst. Er hat eine komische Opferhaltung, die man eigentlich auch in diesen schwarzen Heften nur wie so einen Comic lesen kann. Also bei mir ist so die Bestürzung gewichen einem Gefühl einer kompletten Lächerlichkeit dessen, was da ausgedrückt wird. Und er kehrt sozusagen Ursache und Wirkung komplett um. Also er redet nur von der Tötungsmaschinerie, die die Alliierten nun auf die Deutschen loslassen.
Diese Tötungsmaschinerie, man könnte ja erstmal denken, er meint damit ja die Vernichtungslager oder vielleicht den Krieg. Aber nein, es geht um das liberale demokratische System, das die Alliierten, vor allem die Amerikaner uns bringen, um die Öffentlichkeit.
Ja, also der Hauptfeind in diesen schwarzen Heften sind noch nicht mal die Juden oder das Jüdische oder die von ihm sehr gehasste katholische Kirche, das System des Katholizismus, sondern die Journalisten. Nichts kommt so häufig vor wie die Journalistik, die die Welt im planetarischen Umfang zerstört. Damit wird er eigentlich gar nicht fertig. Er hat überhaupt keinen Begriff von demokratischer Öffentlichkeit. Das sind alles nur Zumutungen, die ihn und seine Persona belästigen.
Ich meine, das Bild ist doch das, er ist von Feinden umzingelt. Da ist einerseits hinter ihm Hitler, durch den er sich verraten fühlt. Um ihn herum sind die Amerikaner, die stehen für das liberale Denken, auch eine Ausgeburt der Moderne und zu verwerfen. Dann ist er ebenfalls angefeindet durch das System der Universität, der Wissenschaft. Auch das ist ein Feind. Dann gibt es natürlich die Journalisten, ja, die das Mann verkörpern, also die Alltagsmeinung, auch wiederum eine Ausgeburt der Moderne. Der Mittelpunkt ist er selbst, umzingelt von Feinden, die er sich zurechtlegt anhand seiner eigenen Philosophie und die allesamt Ausgeburt dessen sind, was schlecht ist, ja nicht nur in diesen Zeitumständen, sondern in der gesamten Neuzeit.
Es gibt in diesen schwarzen Heften eine einzige genaue Datumsangabe. Das ist nicht etwa der 8. Mai 1945. Nein, es ist der 23. Januar 1946. Da wird dem Freiburger Professor Heidegger mitgeteilt, dass er nicht mehr lehren darf. Er war ja auch bis 1945 Mitglied der NSDAP gewesen. Heidegger ist über diesen Entzug seiner Lehrerlaubnis entrüstet. Er nennt ihn einen so wörtlich Verrat am Denken. Und dieser Verrat am Denken sei schlimmer als die Gräuel der Konzentrationslager.
Er sagt auch, um noch ein Zitat anzufügen, dass seine Beseitigung in aller geheimen Brutalität diejenige Hitlers an Geschicklichkeit weit übertrifft. Also ja. Da gibt es einen Diktator, der Millionen von Feinden aus rassistischen Motiven hat umbringen lassen. Das ist aber wesentlich niedrigrangiger für Heidegger als seine. Es ist ja nur eine Kaltstellung zunächst. Man weiß ja gar nicht, was mit ihm passiert. Aber er verliert da vollkommen die Maßstäbe, was sich selbst und das Schicksal des von ihm angeblich so geliebten deutschen Volkes anlangt.
Ja, gerade diese Passagen über den Entnazifizierungsvorgang machen auch deutlich, dass Heidegger nämlich sich selbst als die einzige Stätte, in der sich das Sein selbst denkt, definiert und damit eben zu einem prophetischen Rang sich selbst verhilft. In Heidegger kommen die epochalen Geschicke des Abendlandes gewissermaßen zum Durchbruch und das hat ja nun zweifellos wahnhafte Züge.
Und, kurze Nachfrage, ja. Eben Frau Heinz, Sie sagten eben in Heidegger, also in seiner Sprache jetzt wiederholt, in Heidegger denkt das Sein.
Ja, ja.
Normalerweise sagt man ja, ich denke, also ein genau. Mensch denkt. Ja. Bei ihm denkt
da
das Sein.
Da gibt es wirklich eine ganz verräterische Stelle, da sagt Heidegger, ich danke dem Sein, denn das Sein gebiert mir die Liebe zum Namenlosen des unscheinbaren Denkens. Also da sieht man ja wirklich, dass das mit normalen Maßstäben nicht mehr zu fassen ist.
Aber das ist ja das, was ihn ohnehin definiert, diese Paratheologie. Er wendet sich natürlich dagegen. Er will kein Atheist sein, auch das schließt er aus. Er will kein Agnostiker sein, er will kein Pantheist sein. Er definiert natürlich nicht, was er sein will. Das ist ja auch sehr trickreich. Dass sozusagen das Göttliche zu ihm als Medium spricht, ist einfach ein scheintheologisches Muster. Auch diese Liebe zu den Griechen ist im Grunde eine Liebe zu den griechischen Göttern.
Ja.
Die er dann ja auch ab und zu mal wieder anruft. Und in diesem Spiegelgespräch sagt er dann ja auch nur noch, ein Gott kann uns retten. Dann ist es wieder ein Gott. Also es geht alles ziemlich durcheinander und hat natürlich keine Konsistenz.
Dieses Spiegelgespräch, das Sie erwähnen, war 1967. Heidegger verlangte, dass es erst nach seinem Tod gedruckt wurde. Es stand dann 1976 im Spiegel. Und Sie, Herr Hachmeister, haben über die Vorgeschichte dieses Gesprächs ein ganzes Buch geschrieben und dabei Heideggers Wirkungsgeschichte im Nachkriegsdeutschland gleich mit aufgeblättert. Nochmal zurück zum Sein. Ich höre vom Sein, vom Denken, von den Göttern und frage mal nach uns, also nach den ganz normalen lebenden Menschen. Es gibt da eine Passage in den schwarzen Heften, während des Krieges notiert, 1942 vielleicht oder 1943. Da schreibt Heidegger, dass die Wahrheit des Seins wichtiger sei, als dass eine wimmelnde Masse erhalten wird. Die Menschen sind also eine wimmelnde Masse, ihre Erhaltung nicht so wichtig, die können ruhig vor die Hunde gehen. Frau Heinz, haben die konkreten lebenden Menschen den Philosophen Heidegger überhaupt interessiert?
Heidegger würde für sich beanspruchen, dass er gerade dadurch, dass er die Seinsgeschichte philosophisch auf den Weg gebracht hat, das Eigentliche des Menschseins erst zu sich selber bringen kann. In diese Richtung würde er argumentieren, falls man das Argumentieren nennen kann. Aber wir würden natürlich sagen, es ist eine ganz fatale Folge dieser seinsgeschichtlichen Deutung, dass Wertungen damit einhergehen, die überhaupt keiner rationalen Aufklärung zugänglich sind. Und dazu gehört eben diese Verächtlichmachung der vielen oder aber auch die Heraushebung der Deutschen als das Volk, das eben einen besonderen Bezug zum Sein hat und von daher irgendeine privilegierte Rolle im Weltgeschehen zu spielen hat. Oder aber eben auch die Selbstapotheose Heideggers als Priester des Seins.
Man findet ja doch in seinen Aufsätzen schon diese merkwürdige agrarromantische Hinwendung zu Bauern und Handwerkern. Also da würde ich Ihnen schon abnehmen, dass er in diesem romantischen Sinne sich für so alte Gewerke und einsam vor sich hinarbeitende Individuen interessiert hat. Die schweigen dann immer und rauchen ihre Pfeifen und hören dem Rauschen des Wildbachs zu und so weiter. Das hat so ein bisschen was von zwischen Adalbert Stifter und Ludwig Ganghofer. Also in dem Sinne, glaube ich, hat er schon daran geglaubt, dass er sich für einzelne Menschen interessiert und ihnen eigentlich dazu verhilft, wieder zu sich selbst zu kommen, als Abwehrmechanismus dieser modernen Zumutung des Großstädtischen, der Journalistik, des Films, des Kinos und so weiter.
Der Heidegger von Sein und Zeit, also der Heidegger des Frühwerks, das ja enorm Furore damals in den späten 20er Jahren und dann in den 30er Jahren gemacht hat, das ja auch die ganze Hinwendung zu Heidegger in der deutschen, aber auch in der internationalen Philosophie begründet hat. Den kann man durchaus so verstehen, dass er den konkreten Menschen irgendwie in den Blick rückt. Der Heidegger wäre ja nicht zum Stammvater des Existenzialismus geworden, ja, Sartre etwa, in der Nachkriegszeit wiederum, hätte er nicht diese Hinwendung zum konkreten Menschen zustande gebracht. Wie sollen wir das verstehen? Er hat gegen die große Tradition der Bewusstseinsphilosophie, alles das, was mit Descartes anhebt, im Grunde genommen darlegen wollen, dass unser Zugang zur Welt eben nicht ein kognitiver ist, ein durch das Bewusstsein organisierter, sondern ein handelnder, ein praxishafter. Und diese Praxishaftigkeit unseres Daseins in der Welt hat natürlich damit das Konkrete am einzelnen Tun in den Blick gerückt. Das Konkrete des individuellen Lebensvollzugs. Das war radikal gedacht, erklärt die enorme Sogwirkung, die Heidegger dann in der Nachfolgezeit ausgeübt hat. Diese Redeweisen, die wir jetzt finden, diese wimmelnden Massen, überhaupt dieser Blick von oben auf das, was sich da so zeitgeschichtlich abspielt, der wird eigentlich erst möglich durch das, was man ja häufig als Kehre Heideggers bezeichnet hat, also als Abkehr von seinem Frühwerk und Übergang zum seinsgeschichtlichen Denken, das nun wesentlich radikaler, umfassender, tiefgründiger angeblich die Phase der Gegenwart, und das ist das gesamte Abendland, das ist die abendländische Geschichte, das ist die Geschichte Europas.
Seit Sokrates.
Ja, sehr früh, das wird immer weiter nach vorne verlegt, als eine Verfallsgeschichte oder Abfallsgeschichte vom Sein interpretiert. Das soll heißen, in dieser Phase, Platon, wann auch immer, irgendwie in den Frühanfängen des europäischen Denkens, erhebt sich die Subjektivität über die konkrete Wirklichkeit. Das Sein, die Wirklichkeit, das ist dann die Geburtsstunde dessen, was er als Metaphysik bezeichnet. All das, was den Verfall der Gegenwart ausmacht. Ein Verfall, der sich zuspitzt in der Konstellation, die er offenbar dann 45 vor Augen hat. Die Alliierten, die Juden, all das sind dann noch sozusagen Steigerungsformen dieses Verfalls. Und aus dieser Sichtweise sind natürlich die Massen dann nur noch so wimmelnde Gruppierungen, denen gegenüber er sich auf dem ganz einsamen Posten sieht, des Künders oder Priesters, wie Frau Heinz gesagt hat, ja, des Priesters des Seins. Er ist auf einsamsten Posten, eine Superstilisierung sozusagen zum Alleindenker. Im Unterschied zu seinen Schriften, auch den späten Schriften, fällt ja hier die erste Person Singular, das Ich oder das Mir, ganz häufig. Das ist ein philosophisches Ich. Es ist nicht die konkrete Person Heidegger. Da ist ja nichts von einer persönlichen Geschichte noch spürbar. Insofern ist es ja auch kein Tagebuch. Das ist weit entfernt davon. Ich glaube, die ganzen schwarzen Hefte lassen sich nur verstehen als Protokolle der Verkündungen dieses Priesters des Seins.
Seinsgeschichte, dieses Stichwort ist hier schon öfter gefallen. Ich werde jetzt aber nicht die beiden Philosophen in der Runde bitten, das mir mal ganz kurz zu erklären, sondern...
Das hätte ich sonst gemacht.
Genau, den Journalisten, der aber auch mal Philosophie studiert hat, Lutz Sachmeister. Erklären Sie mal einem Laien, was meint Heidegger mit Seinsgeschichte?
Ja, genau diese Frage hätte ich gerne auch an die Fachphilosophen gerichtet. Ich glaube, es ist eine ständige Fluchtbewegung. Also es ist ein ständiges Zurückfragen, wobei der Seinsbegriff eigentlich im Grunde synonym zu setzen ist mit dem allerersten Ursprung, mit dem ersten Beweger, letztlich auch wieder mit dem Gottesbegriff. Das Skurrile ist, dass er eigentlich seine Spätphilosophie auf einem Grundbegriff aufbaut, den er nicht definiert, den er selber nicht definieren kann. Das ist übrigens auch das Trickreiche an Heidegger, dass er viele Dinge absichtlich im Ungewissen und im Dunkeln lässt. Umso numinoser und populärer wird man dann natürlich.
Und umso tiefgründiger wird es dann. Umso tiefgründiger
wirkt man dann, genau. Mhm. Obwohl er andererseits, und das gehört auch zu ihm, jede Art von Popularisierung seiner Philosophie natürlich radikal ablehnt. Also er hasst dann Jean-Paul Sartre. Einerseits, weil der berühmter wird als er selbst sehr schnell. Andererseits, weil der aber in Pariser Cafés herumsitzt und Romane schreibt und eben dann doch nur ein Literat ist und kein Philosoph. Aber ich glaube, das sind auch Systeme, die eher in rauschhaften Momenten auf der Hütte im Schwarzwald entworfen werden, als dass sie letztlich irgendeine Art logischer Konsistenz hätten. Das ist jedenfalls meine Einschätzung nach 3 Jahren Heidegger-Lektüre.
Das Sein zeigt sich oder es zeigt sich nicht, je nachdem. Aber was soll denn das heißen, dass dieses Sein jetzt auch noch eine Geschichte hat?
Die Geschichte dieses Seins ist das, was sich historisch mit diesem Sein vollzieht. Und das heißt für Heidegger, die Geschichte des Vergessens dieses Seins oder des Verstellens dieses Seins. Was gemeint ist, macht man sich vielleicht auch klar, wenn man sich an Adorno und Horkheim erinnert und sich klar macht, dass die ja auch von einer Naturbeziehung immer mal wieder gesprochen haben, die unzerstört ist. Also können wir uns unter dem Sein so etwas wie eine Wirklichkeit vorstellen, in der der Mensch aufgehoben, eingewoben ist, ohne sich ihr als Subjekt wie einem Objekt gegenüberzustellen. Eben etwa so, wie Adorno und Horkheimer manchmal über eine unzerstörte Naturbeziehung gesprochen haben, ohne auch ausmalen zu wollen, wie das dann genau auszusehen hätte. Mhm. Und dieses Sein ist uns verstellt, seitdem wir jetzt immer die Menschen, die Gattung Mensch, begonnen hat, verfügend mit Wirklichkeit umzugehen.
Und das heißt für Heidegger rational, planend, berechnend.
Rechnend, berechnend, wofür die Juden wiederum exemplarisch stehen. In den schwarzen Heften verkörpern ja die Juden dann dieses rechnerische, verfügende Denken in exemplarischer und am stärksten gesteigerter Form. Und alles, was er wahrnimmt in dieser Zeit, nach 45, ist in der einen oder anderen Weise Verkörperung dieser, jetzt verwende ich seinen Ausdruck, Seinsvergessenheit, mit anderen Worten dieses verfügenden Denkens. Und er allein und einige große Vordenker, Hölderlin immer wieder, waren sich dessen bewusst. Er kündet von dem, was dort mal war, kann aber nur künden, natürlich nicht reden, weil es eben unzugänglich ist, weil wir uns nur in dieser Sprache der Neuzeit bewegen.
Er kann künden, aber nicht reden, so ähnlich, Hachmeister, wie ein Schamane auch oder wie ein Medium.
Ja. Ich glaube, das ist ein unterschätzter Zug in der bisherigen Heidegger-Analyse. Man müsste ihn doch stärker mit so Religionsstiftern, Schamanen, mit diesen Inflationsheiligen der 1920er Jahre vergleichen in seinem Typus. Das ist eine merkwürdige Mischung. Also einerseits jemand, der fachphilosophisch hochgebildet ist. Auf der anderen Seite hat er dieses Moment des kleinen Messdieners, des Leutebubs, der so in dieser katholischen Umwelt, in der er aufgewachsen ist, mit einem wahnsinnigen Erstaunen die Phänomene der Welt, auch mit Furcht betrachtet. Man muss ja doch sagen, er war ein großer Feigling auch, ein unglaublicher Feigling. Das hat eben auch Hannah Arendt natürlich irgendwann mal erlügt. Er hat keinen schlechten Charakter, weil er hat gar keinen Charakter. Durchaus erkannt, und das durchzieht eben in dieser wahnsinnigen Trotzigkeit auch die schwarzen Hefte. Das ist wirklich infantil.
Infantil, wahnhaft, so ist Martin Heideggers Denken in diesem SWR2-Forum über den Denkmalsturz des Philosophen charakterisiert worden, jedenfalls in seinen schwarzen Heften nach dem Kriegsende, als viele sich fragten, wie es zur Katastrophe des Weltkrieges und den KZs und zur massenhaften Ermordung der Juden hatte kommen können, wer dafür verantwortlich war. Die Deutschen, sagen wir heute, aber Frau Heinz, hat Heidegger das damals auch so gesehen?
Natürlich nicht. Die Deutschen sind selbst eine Art Opfer in Heideggers Wahrnehmung. Er spricht ja von einem bösen Geschick, das die Deutschen verwirrt habe. Nein, da treffen wir wieder auf dasselbe Muster. Es ist letztlich die zur Machenschaft gewordene Verfallenheit der Seinsgeschichte.
Also das übersetzt heißt, die moderne Technik.
Ja, genau. Letztlich ist es die moderne Technik, und es gibt keine Subjekte, die eine Verantwortung oder eine Schuld zu übernehmen haben, sondern es gibt diese Konstellationen, in denen eben auch Vernichtungskriege stattfinden.
Zwangsläufig, als zwangsläufiges Geschick.
Mehr oder weniger, so stellt es Heidegger dar.
Ist sehr deterministisch.
Ist doch bequemer Hachmeister, oder?
Ja, da er ja nicht der größte Politologe von allen ist, hat er sich da sehr elegant, sage ich mal, differenziertere historische Analysen vom Hals gehalten. Er unterscheidet ja auch die Geschichte und die Historie. Also die Geschichte ist das eigentlich Mythische. Die Historie ist einfach eine Aneinanderreihung von bloßen Fakten. Das ist ein sehr schlichtes Weltbild.
Naja, es gibt die Entscheidung. Er spricht von der ihm aufgezwungenen Entscheidung. Das ist ein Akt der Freiheit. Die ihm aufgezwungene Entscheidung war die für den Nationalsozialismus. Auch das deutsche Volk entscheidet sich zum Nationalsozialismus. Ganz so deterministisch finde ich das nicht. Ja? Wir können uns zum Sein oder zu dieser Seinsvergessenheit richtig oder falsch verhalten.
Und das deutsche Volk hat sich, als es seinem Führer folgte, richtig verhalten.
Zunächst am Anfang, ja.
Am Anfang, ja, hat sich kühn dazu durchgerungen, diesen großen Entschluss zu fassen, in Heidegger den Retter zum Volk hin zu sehen, und hat den großen Fehler begangen, so stellt sich Heidegger das, glaube ich, 45 vor, Hitler weiter aufgesessen zu haben. Während er in einsamer Position sich dann distanziert, weil ihn Hitler enttäuscht, weil der Nationalsozialismus dann doch nicht die Befreiung des Seins von seiner Vergessenheit darstellt.
Hat er sich distanziert in dem Sinn, dass er in eine innere Immigration gegangen ist, oder war es nicht eher so, dass ihm die nationalsozialistische, in Anführungsstrichen, Revolution ab 1933, da war er ja auch ein Jahr Rektor der Freiburger Universität und wollte die Universität komplett umkrempeln, dass die ihm nicht radikal genug war. Er schreibt ja später, nach 1933, in eins seiner schwarzen Hefte, der NS ist ein barbarisches Prinzip. Also je barbarischer, desto größer und desto wahrer. Also
was er positiv meint. Das muss
was
man
er positiv
sagen. Also das Barbarische ist eigentlich das Positive am Nationalsozialismus. Das kann man ja inzwischen zeithistorisch sehr gut, je mehr der Briefwechsel auch von Heidegger mit anderen bekannt wird, relativ gut erklären. Also erst 1932 ist er so auf der Linie von Reichskanzler Schleicher, also auch des Tatkreises, also noch nicht ein überzeugter Nationalsozialist. Er erkennt die Wucht und, wie er später gesagt hat, innere Größe dieser Bewegung schon an. Aber er ist wiederum zu feige, natürlich sich als Beamter öffentlich zur NSDAP zu erkennen. Er tritt dann punktgenau im Mai 1933 in die NSDAP ein. Und man weiß heute, dass er im Grunde bis 1936, 1937 eigentlich immer noch große Hoffnungen hatte, dort auch irgendeine Art von Funktion und Posten zu bekommen. Das hört also nicht auf mit dem Ende seines Rektorats in Freiburg, sondern er will noch im Grunde Chef einer Reichsdozentenhochschule werden, also im Grunde der Chef aller deutschen Professoren, um sie geistesgeschichtlich weiterzubilden und im Grunde um das Geistesleben mit dem Nationalsozialismus zu versöhnen. Das ist das, was er geistigen Nationalsozialismus nennt. Und an diesem Begriff geistiger Nationalsozialismus hält er im Grunde bis zu seinem Lebensende fest. Und was an diesem schwarzen Heft besonders interessant ist, das ist, dass er sich dafür lobt, dass er 1933 so wuchtig für den Nationalsozialismus eingetreten ist, während er diese Lauen, die Emigranten, die Sozialdemokraten, die Leute, die geschwiegen haben 1933, das ist im Grunde eine ganze Ebene drunter.
Sagt er nach 1945.
Sagt er nach 1945. Mhm.
Ja. Frau Heinz, Sie hatten ja Einblick in den Briefwechsel zwischen Martin und seinem Bruder Fritz, der noch nicht so richtig offen ist, der liegt im Literaturarchiv Marbach und ich glaube, Sie können sagen, nicht erst 1933 war er schon Nazi, sondern schon mindestens 2 Jahre früher.
Ja, das würde ich schon Herrn Hachmeister entgegenhalten wollen aus der Kenntnis dieser Briefe, dass wir eben schon im Dezember 31 Briefe haben, in denen er dem Bruder dringend die Lektüre von Hitlers Mein Kampf empfiehlt. Dringend bereits Ende 31 und bei der Wahl des Reichstagspräsidenten 32 stellt er sich auch ganz eindeutig auf die Seite Hitlers gegen Hindenburg. Die Briefe zeugen eben wirklich von einem durch und durch überzeugten Nationalsozialisten Martin Heidegger.
Heidegger, der tiefe, der große Denker und Hitlers Machwerk, Mein Kampf. Herr Hachmeister, ist denn das, was Heidegger über die Amerikaner oder die Juden so von sich gibt, ist das tiefgründig oder ist das nicht ganz simpler Stammtisch oft?
Ja, es ist sehr deckungsgleich mit der völkisch-rassistischen Propaganda, die sich dann im 19. Jahrhundert ausprägt. Da gibt es wenig Abweichung und mir ist schon aufgefallen, ich habe mich ja lange mit Joseph Goebbels und seinen Tagebüchern beschäftigt, da ist eine hohe stilistische und argumentative Kongruenz zwischen Heidegger und Goebbels, die übrigens beide aus einem sehr katholischen Milieu stammen und sich dann abgewandt haben von dem organisierten Katholizismus. Also dieser Anti-Amerikanismus als antiplutokratische Einstellung, dieser Anti-Bolschewismus sowieso. Aber bis in die Wortwahl hinein hat man in den schwarzen Heften manchmal das Gefühl, obwohl sich Heidegger an einer Stelle davon distanziert, man liest Verlautbarung aus dem Reichspropagandaministerium. Und das ist natürlich für viele Heideggerianer eine extrem ernüchternde Einsicht.
Eine Einsicht, die sie schon vor 10 Jahren, 20 Jahren hätten ziehen können und müssen, glaube ich. Ich meine, es steht ja inzwischen außer Frage, dass Heidegger nationalsozialistisch gesonnen war. Der Briefwechsel mit seiner Frau zeigt, dass er tiefer Antisemit war. Das heißt, über die Person Heideggers hätten wir Illusionen schon seit längerer Zeit nicht mehr haben dürfen. Die Frage bleibt, was uns das über den Philosophen sagt. Können wir diese Trennung, die Person Heideggers hier, der Philosoph dort, können wir die aufrechterhalten? Wie haben wir damit umzugehen? Das scheint mir weiterhin die entscheidende Frage, wenn wir mal hinter uns gelassen haben, die nüchterne Feststellung, dieser Mann als Person war eine Katastrophe. Er war politisch ungefähr das Schlimmste, was das 20. Jahrhundert hervorgebracht hat. In seinen widerlichen Anfeindungen gegenüber dem gesamten liberalen Denken, gegenüber dem jüdischen Denken.
Und nicht nur gegenüber dem jüdischen Denken. In seinen schwarzen Heften greift Heidegger ja auch die Juden als handelnde Agenten an. Er spricht zum Beispiel bereits vor 1939 vom Weltjudentum, das aufgestachelt durch die aus Deutschland herausgelassenen Emigranten einen Krieg gegen das deutsche Volk führt. Ich will jetzt einmal die Brücke schlagen zwischen dieser Judenfeindschaft der Person Heidegger und seiner Philosophie. Wir hatten vorher gehört, dass die Moderne für Heidegger eine einzige Verfallsgeschichte ist. Vernunft, Rationalität, Rechnen, Technik, das ist diese Moderne. Und das ist für Heidegger vor allem jüdisch. Das Judentum treibt die Moderne und die Technik auf die Spitze und damit in die Katastrophe des Weltkriegs und der Vernichtungslager. Frau Heinz, das hieße ja in Heideggers Logik, in der Shoah haben die Juden sich letzten Endes selbst vernichtet. Es gibt ja so eine Stelle in den schwarzen Heften, die das nahelegt, wo er von Selbstvernichtung spricht.
Ja, das ist eben der Gipfel der Perversion, dass wir zu diesem Schluss geführt werden. Das Einzige, was einen vielleicht noch einen Moment zögern lässt, zuzustimmen, sind die Anführungszeichen, dass Heidegger nämlich das Jüdische in Anführungszeichen setzt, so dass man eben mit Derrida rätseln darf, ob
also
es
dem
sich
französischen Philosophen
ja,
der 70er Jahre.
Ja, ob es sich um eine uneigentliche Sprechweise handelt oder um eine eigentliche. Aber angesichts dessen, was hier auf dem Spiel steht, sind schon solche feinsinnigen Überlegungen nach meinem Dafürhalten pervers, ehrlich gesagt. Und ja, schlussendlich wird man dazu geführt, anzunehmen, das Jüdische als Prinzip der Zerstörung, das sich in der modernen Technik zur Geltung bringt, zerstört das jüdische Volk durch die Mittel der modernen Technik, sprich den Massenmord in den Gaskammern, die ja auch von Heidegger tatsächlich genannt werden. Und das ist wirklich der Gipfel der Zumutung, den wir erfahren in den schwarzen Heften.
Könnte das auch bedeuten, dass Heidegger die Vernichtung der Juden gebilligt hat?
Also solange wir darüber nichts wissen und keine Belege haben, ist das sehr spekulativ. Ich glaube natürlich, dass er gewusst hat, wie fast alle Deutschen zu der Zeit, dass es die Vernichtung der Juden gibt. Also da musste man taub und blind sein. Es wurde nach 1945 natürlich mal behauptet, dass man hätte zwar ein paar Witze gehört und Gerüchte, aber ich glaube, Heidegger war gut vernetzt. Er hatte SS-Leute unter seinen Bekannten. Er war immer mit den Kreisleitern und dem Bürgermeister der Stadt Freiburg im Gespräch. Und ich glaube, dass man da weiß, was passiert, das scheint mir sehr realistisch. Ob er das gebilligt hat, wissen wir nicht.
Heidegger hat ja seine schwarzen Hefte zu Lebzeiten nur ganz wenigen Vertrauten gezeigt. Er hat verfügt, dass sie erst lange nach seinem Tod veröffentlicht werden dürfen. Diese Strategie hat ja offenbar Erfolg gehabt. Also der Skandal, über den wir jetzt sprechen, liegt ja erst seit einem Jahr auf dem Tisch.
Ich würde da widersprechen. Also Guido Schneebergers Dokument ist ein Schweizer Publizist, ein Jaspers-Schüler, der die Reden und Texte Heideggers aus den Jahren 1932 bis 1935 schon ediert hat. Das war 1962. Er konnte dieses Buch damals nur im Selbstverlag in der Schweiz publizieren, hat es dann verschickt an Multiplikatoren. Spätestens seit dieser Publikation weiß man eigentlich zu 80-90%, was Heidegger gedacht hat und was er auch öffentlich in Reden an den Universitäten Freiburg, Kiel und so weiter gesagt hat. Deswegen haben mich die schwarzen Hefte bis auf diese explizite völkische und NS-Propagandasprache und die Übernahme der sozusagen extremsten Verschwörungstheorien nicht nochmal auf ein anderes Erkenntnisniveau gebracht.
Wie kam es denn, dass Heidegger diese Kritik und diese Publikation, wie Guido Schneeberger, später kam dann der Freiburger Historiker Hugo Ott, dann kam das Buch des Chilenen Victor Farias, dann kam der Franzose Emmanuel Faye. Wie kam es denn, dass das alles an dem Bild, an diesem Image Heideggers abprallte?
Nee, er war schon gut vernetzt. Er hatte dann, Herr Hornet hat eben von seiner Einsamkeit nach 1945 gesprochen, er hatte schon dann zunehmend einige Vertraute, die ihn auch publizistisch beraten haben. An dem Spiegelgespräch mit Auschner kann man das ja nachweisen, wie exakt das geplant war im Vorhinein und in der Redaktion. Und Leute haben Leserbriefe für ihn geschrieben. Er hatte auch noch eine enorme, ja auch sogar linksheideggerianische Anhängerschaft in der akademischen Philosophie. Die wurde dann schwächer. Adorno und Horkheimer haben ihn dann ja auch hart bekämpft, auch erfolgreich, muss man sagen.
Hat er sich auch geschickt inszeniert?
Auf jeden Fall. Also ich meine, da war er ein Meister. Also er hatte sowas von einer alevanischen Fastnachtsmaske. So sieht er auf vielen Fotos hier auch aus. Und dieses abgründige, hinterhältige, das zeichnet ihn ja besonders aus.
Heidegger hatte ja ein großes Comeback schon in den 50er Jahren. Warum traf er damals so den Zeitgeist, Frau Heinz?
Sicherlich ist Heidegger jemand, der gewissermaßen ohne Gefahr, selbst in Verantwortung genommen zu werden, erlaubt, alles mögliche Unbehagen an der Technik, an der Kultur, an der Verflachung und dergleichen zu artikulieren. Man braucht keine Schuldigen zu benennen, man braucht keine Maßnahmen zu ergreifen, wie dem abzuhelfen sei. Kurz, wenn man es bösartig formulieren will, kann man sagen, es könnte etwas Erbauliches haben, diese Bereitschaft, sich auf die Untiefen der Verfallenheit unserer Gegenwart einzulassen.
Also quasi ein Religionsersatz.
Darf ich nochmal dazwischen reden? Man muss sich klar machen, jemand wie Jürgen Habermas, frühe 50er Jahre, schreibt puren Heidegger Stil. Das würde auch gar nicht selbst mehr heute leugnen. Ja? Habermas wird groß im heideggerschen Sprachduktus. Warum? Weil seine Schriften zunächst mal einladen dazu, das, was an Verhängnis passiert ist, als Ausgeburt einer bestimmten Form des instrumentellen Denkens zu sehen. Eine große Nachbarschaft auch zu Motiven der Frankfurter Schule. Wenn man von all dem Hintergrund nichts weiß, der Hintergrund, über den wir jetzt so frei verfügen, die Kenntnisse der Verstricktheit und der wahnhaften Züge des heideggerschen Denkens. Aber nun stellen wir uns vor, das alles ist nicht bekannt. Da tritt jemand auf, der offenbar, so wird das erzählt, etwa von Ernst Tugendhat, einem berühmten jüdischen deutschen Philosophen.
Gerade 85 Charisma, Jahre alt geworden.
Mhm. Richtig, genau, Charisma, ja. Tritt auf und lehrt das Verhängnis des instrumentellen Denkens und der Technik in einer Sprache, die einzigartig ist, weil er die Fremdworte vermeidet, weil er eine eigene deutschtümende Sprache dafür entwickelt hat.
Weil Heidegger ja auch der Meinung ist, es gäbe nur zwei Völker, die im tiefen Sinne wirklich denken könnten, das seien die Griechen und die Deutschen.
Richtig. Und das deutsche Volk ist auserkoren, diese Rolle dann auch irgendwann einmal an sich zu reißen und uns von der Seinsvergessenheit zu befreien. Diese Sogwirkung, die damals entstand, ist mir schon erklärbar. Der Schock vollzieht sich dann in Wellen. Ja, Habermas reagiert 1956 durch seinen Artikel in der FAZ auf den Befund, dass Heidegger es nicht für nötig befunden hat, überhaupt zu kommentieren. Stellen in seinen Vorlesungen zur Metaphysik, die eine gewisse Nähe zum Nationalsozialismus offenbarten. Seither, 1956, über 60 Jahre her, haben wir in Schockwellen diese Ernüchterung, diese Demaskierung der Person zunächst mal. Bis heute hat das nicht dazu geführt, dass das Denken Heideggers selber an den Universitäten nicht mehr ernst genommen wird. Ganz im Gegenteil. Ich meine, Heideggerismus ist en vogue. Ja? Ich sage das gar nicht so negativ. Es gibt in den USA eine große Welle der Heidegger-Rezeption. In Frankreich hat das nie aufgehört nach dem Krieg. Sartre hat ihn hoffähig gemacht. Er wurde durch verschiedenste Denker angeeignet, bis hin zu Derrida. In Deutschland ebenfalls. Man setzt sich mit seinen Schriften auseinander. Das Erstaunliche ist doch, dass alle diese Wellen der Demaskierung nicht dazu geführt haben, dem Denken Heideggers, seiner Philosophie, selber abzuschwören. Man wird sich klar machen müssen, dass dies Denken, ich finde, stärker in Sein und Zeit, dem Frühwerk, als dann in dem manchmal ein bisschen so rumschwiemelnden Spätwerk, eine philosophische Weichenstellung vollzieht, die einen Knotenpunkt im Denken des 20. Jahrhunderts darstellt, von der wir uns deswegen gar nicht einfach lösen können. Wir sind alle irgendwie als Philosophen dadurch mitgeprägt.
Man bräuchte ja auch nur die berühmten Schüler zu erwähnen, die alle in den 20er Jahren bei Heidegger studiert haben. Und das muss man natürlich dazu sagen, anders als die Heidegger-Verteidiger, die unterschlagen das gerne, sich dann nach 33 aber auch scharf von ihm distanziert und in ganz andere Richtung entwickelt haben. Aber es gibt sie eben, Herbert Marcuse, Hans Jonas, Hannah Arendt, Emmanuel Levinas, alles frühere Heidegger-Studenten. Das alles spricht dafür, dass Heidegger kritisch erforscht werden muss. Austreibung des Geistes, titelt die Neue Zürcher Zeitung. Die Süddeutsche spricht von Skandal, weil nämlich der sogenannte Heidegger-Lehrstuhl an der Universität Freiburg umgewidmet und herabgestuft werden soll. Der heißt nur inoffiziell Heidegger-Lehrstuhl. Es ist eben der Lehrstuhl, auf dem einst Edmund Husserl saß, der Begründer der Phänomenologie. Nach ihm kam dann Martin Heidegger. Dem jetzigen Inhaber Günter Fiegal droht die Emeritierung und die Universität Freiburg hat das zum Anlass genommen, aus dem vollen Lehrstuhl erstens eine Juniorprofessur zu machen und zweitens, diese Absicht gibt es, dieser Juniorprofessur ein völlig anderes Profil zu geben. Sie soll sich nämlich mit Logik und Sprachphilosophie beschäftigen in Zukunft. Was das ist, das lassen wir jetzt mal außen vor. Auf jeden Fall hat es weder mit Husserl noch mit Heidegger etwas zu tun. Frau Heinz, ist das das richtige Signal für eine kritische Erforschung von Heideggers Werk?
Ich meine, es soll einen Ort in Deutschland, einen institutionalisierten Ort geben, an dem Heideggers Werk in der Tat kritisch erforscht wird. Bedauerlich ist natürlich, dass der kritischen Erforschung dieses Werkes immer noch bestimmte Verbote entgegenstehen, was die Benutzung der Manuskripte, die noch im Nachlass liegen, angeht.
Also im Literaturarchiv
in
Marbach.
Im Literaturarchiv in Marbach. Insofern sind die Möglichkeiten der kritischen Forschung immer noch etwas eingeschränkt, aber gleichwohl gibt es genug zu tun. Und da wäre Freiburg meines Erachtens ein guter Ort, mit so einem kritisch denominierten Lehrstuhl ein Signal zu setzen.
Herr Hachmeister, wie finden Sie das? Will Freiburg da diese peinliche Erinnerung irgendwie entsorgen?
Ja, man muss ja sagen, dass die Rolle der Universität Freiburg in dieser, sagen wir mal, zeithistorischen Reflexion Heideggers äußerst kläglich ist. Also das Thema war so kontaminiert, dass die Universität selber praktisch keine Anstrengungen unternommen hat. Und das ist natürlich unglaublich skurril bis heute, wo eigentlich Wissenschaftsgeschichte, Fachgeschichte so zum Standard gehört. Da ist ja fast jeder Assistent erforscht inzwischen in den meisten Fächern. Und das kann man der Universität Freiburg unabhängig von dieser Lehrstuhlbesetzungs- oder Denominationsfrage nur dringend anraten, da endlich mal auch in den Ring zu steigen und mit der akademischen Potenz, die sie nun mal hat, eine kritisch-analytische Heidegger-Forschung zu betreiben. Man muss aber sagen, ich habe das mal nachgeschlagen, es gibt 18 Philosophieprofessoren in Freiburg im Moment. Es gibt natürlich weniger Lehrstühle, aber 18 Akademiker, die dort den Professorentitel tragen am philosophischen Seminar, das ist nicht eben wenig. Also würde ich auch nicht den Untergang der Phänomenologie dadurch beschwören, dass nun in so einer merkwürdigen Wolte da eine Juniorprofessur, schrecklicher Begriff übrigens, für Sprachanalytik aus dem Husserl-Lehrstuhl gemacht wird.
Und Herr Hornet?
Ich finde es, soweit ich das im Augenblick beurteilen kann, ausgesprochen kurzsichtig, nahezu dämlich von der Freiburger Universität. Ich finde, man sollte sich nüchtern einbekennen, dass Husserl und Heidegger Knotenpunkte der deutschen Philosophie im 20. Jahrhundert waren, dass ohne beider Werke viele Strömungen der Zeit danach überhaupt nicht denkbar wären, eben vom Existenzialismus bis hin zum Dekonstruktivismus. Jetzt diese Schlüsselstelle für die Auseinandersetzung mit dieser Tradition, mit einer wie auch immer titulierten Professur für Sprachanalyse, halte ich für absurd. Ich meine, es ist der Ort, an dem diese Tradition in welcher kritischen Form auch immer aufrechterhalten werden sollte. Das heißt, Heidegger sollte zum Forschungsgegenstand dort werden. Alles sollte dort frei zugänglich sein, aber es sollte auch ein Ort der kritischen Fortführung dieser Tradition sein. Das ist für mich gar keine Frage. Und es wäre so, als würde man in Frankfurt kurzerhand beschließen, das, was an Erbmasse der Frankfurter Schule noch da ist, einfach durch die Umtitulierung von Professuren, das kann man ja immer machen, eine Universitätsverwaltung, abzuschaffen. Heidegger und Husserl gehören zu Freiburg. Das ist im internationalen philosophischen Bewusstsein damit assoziiert, ganz massiv. Kein Studierender geht doch nach Freiburg, um dort analytische Philosophie zu studieren, was man überall viel besser kann, vor allen Dingen in den USA oder in England. Freiburg hat einen Ort als die Stätte, an der diese Traditionen gegründet wurden, mit all dem, was an zeitgeschichtlicher Perversion dazugehörte in der Figur Heideggers. Aber das einfach jetzt streichen zu wollen, halte ich für absurd.
Ich danke Ihnen für das Gespräch. Denkmalsturz, was bleibt von Martin Heidegger? Darüber haben diskutiert Dr. Lutz Hachmeister, Publizist und Medienforscher in Köln, der Philosoph Professor Axel Honneth, Direktor des Instituts für Sozialforschung an der Universität Frankfurt und Professor Marion Heinz, Philosophin an der Universität Siegen. Durch die Sendung führte Eggert Blum.